Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Vertraut Gott und vertraut mir, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen.
Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Müller. Ich arbeite als Journalistin für die Zeitschrift Mensch, Kultur und Religion. Wir haben jetzt gerade eine Bibelstelle vorgelesen bekommen von dieser reizenden jungen Dame. Danke nochmal vielmals. Jetzt gibt es vor allem eine Stelle. Heutzutage wirklich ein Grund für Diskussionen, für Meinungsverschiedenheiten. Und ich habe zu dem Bibelstell «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich» 3 Leute eingeladen, die ich gerne interviewen würde. Als erstes bitte ich euch, den Herr Gschiederli auf die Bühne zu kommen und ihn willkommen zu heißen, bitte. Der Herr Gschiederlin ist Professor für Philosophie an der Hochschule für geistige Wissenschaften in Zürich. Guten Morgen, Herr Gschiederlin. Ich habe Ihnen ja schon im Vorfeld informiert über die Thematik, die ich gerne mit Ihnen reden würde. Was halten Sie, was sagen Sie zu Ihrer Sicht zu dieser Bibelstelle?
Philosophisch betrachtet können wir aus dem Kontext von dieser Bibelstelle interpretieren, dass Jesus ein Mensch mit grossem Charisma war. Und Menschen mit grossem Charisma neigen dazu, andere für sich einzunehmen. Sie haben den Drang, für die Mitmenschen eine Atmosphäre zu schaffen, die dort anzielt, dass die Umgebung sie als Mittelpunkt des Geschehens betrachtet.
Genau. Also, Sie haben jetzt das Gefühl, vielleicht war Jesus ein bisschen grössenwahnsinnig oder so?
Das ist jetzt ein sehr starkes Wort und ich würde das eher von der psychoanalytischen Denkweise so in dem Sinn interpretieren. In der philosophischen Vorgehensweise legen wir den Schwerpunkt eher auf das Zusammenspiel zwischen der Realität, ich-bezogener Illusion und der Wahrnehmung von der Außenwelt.
Okay, also wenn ich jetzt das so richtig verstand, meinen Sie jetzt so damit, dass sich Jesus das vielleicht eingebildet hat, dass er der einzige Weg ist?
Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber in der Fachsprache reden wir da eher von einer Illusion von der eigenen Wahrnehmung. Aber inhaltlich kommen Sie da der philosophischen Realität schon recht näher. Wir sprechen da von einem moralisch-philosophischen Erklärungsversuch.
Okay, danke vielmals, Herr Gschiederlin, für Ihre wissenschaftlich sicher sehr hochstehende Betrachtungsweise. Auf Wiedersehen.
Gern geschehen, auf Wiedersehen. Ich empfehle mich.
Als nächster Gast möchte ich Ihnen den Herrn Frieden vorstellen. Der Herr Frieden ist, wie er selber über sich sagt, ein Weltenbummler mit offener Seele. Begrüße sich mit uns der Herr Frieden. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen. Herr Frieden, auch Ihnen möchte ich gerne die Frage stellen, was Sie über die Bibelstelle halten. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Also das sind auf jeden Fall wunderbare Worte. Das sind wirklich wunderschöne Worte. Und mir fällt dazu gerade noch ein Lied ein, wo ich auf meiner Reise entdeckt habe. Und auch noch ein Tanz von letztes Jahr. Erinnert mich letztes Jahr an Indien.
Entschuldigung, Indien haben Sie gesagt, sind Sie gesehen?
Ja, Ja, es ist ein Tanz, wo man als Reige tanzt. Und man, es geht auch um einen Weg und einen Weg, der zu einem Gott führen kann. Der Name ist mir leider entfallen, aber ich kann euch die Schrittabfolge noch genau sagen. Also ich kann sie noch.
Nein, ist gut. Also das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, wenn Sie hier noch anfangen zu tanzen. Aber ich habe herausgespürt, Sie haben gesagt, es würde verschiedene Wege geben zu Gott.
Ja, auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach ist Jesus ein Weg, wo zu Gott führen kann. Aber ich bin natürlich schon viel herumgekommen und bin natürlich auch so, habe ganz viele Religionen gesehen. Und ich persönlich sehe jede Religion das Gute und das, was auf mich abgestimmt ist und passt. Und mein Motto ist, leben und leben lassen.
Danke vielmals, Herr Frieden, für Ihre offenen Worte. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
Danke gleichfalls, euren gesegneten Tag und einen wunderschönen.
Als dritten und letzten Gast möchte ich Ihnen den Herrn Gontra vorstellen. Er ist extra aus dem Tessin angereist. Genau. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder und ist erfolgreicher Geschäftsmann. Herr Gontra, Sie haben ja schon den Herrn Gschiederlin und den Herrn Frieden gehört, was Sie über die Bibelstelle vom Johannesevangelium sagen. Was halten Sie davon?
Buongiorno. Also, Sie erlauben mir, dass ich ganz ehrlich bin.
Selbstverständlich, ja.
Gut, dann würde ich auch ehrlich sein und ich finde das schlichtweg ein Blödsinn. Und zwar ein absolut nicht ungefährlicher Blödsinn.
Also, ich stelle fest, Sie sind entschieden gegen die Bibelstelle.
Um das vielleicht genauer zu erklären, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Man weiss ja, dass das Neue Testament, das ganze Neue Testament, von römerfindlichen Juden, sagen wir, ausgedacht worden ist und niedergeschrieben. Und das ist zum Teil sehr harmlos, was da geschrieben steht und auch sehr unterhaltsam an einzelnen Orten, aber eben auch sehr gefährlich. Solche Aussagen, dass man nur durch einen Jesus, durch den Jesus zu einem Gott kann gelangen, das ist sehr radikal und sehr gefährlich. Und es sind genau solche Verse, solche Aussagen, die immer wieder in der Geschichte der Menschheit zu Religionskrieg geführt haben.
Also ich merke, Sie sind da wirklich ein heftiger, also Gegner, gegen alles ein bisschen, oder einfach?
Corretto. Es ist absolut so. Und ich möchte sogar so weit gehen, dass ich würde sagen, solche Verse sollten eigentlich verboten werden. Ja, ich gehe so weit, dass ich sage, vielleicht sollte man es sogar aus der Bibel rausstreichen. Ja? Und ich werde mich sehr dafür bemühen, dass in meinem Bekanntenkreis, in meiner Familie, dass die weiterhin frei leben können und sich nicht durch solche Aussagen einschränken lassen.
Gut, also danke, Herr Gontra, für Ihre ehrlichen Worte und ich wünsche Ihnen eine gute Reise zurück ins Tessin.
Grazie. Arrivederci.
Gut, und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich vielmals fürs Zuhören. Und Sie werden das Interview in ungekürzter Fassung in unserer Zeitschrift Mensch, Kultur und Religion können lesen. Auf Wiedersehen miteinander.
Ja, ich weiss nicht, ob ihr euch noch an eure Teenie-Zeit erinnern könnt. Ich habe damals so einen Teenie mitgenommen. Teenie sein ist ja nicht immer einfach. Ich kann mich noch gut erinnern. Es ist wirklich schwierig. Ja, manchmal stellen irgendwie die Eltern irgendwelche Ansprüche, wo man denen muss gefallen. Es sind irgendwelche Freunde da, die irgendwelche Meinungen sagen, Sachen, die man einhalten muss. Mittlerweile fängt auch die Lehre oder der Beruf fängt an oder die Schule. Auch dort gibt es strenge Sachen, die man einhalten muss, die man befolgen muss. Und dann gibt es natürlich die unzähligen vielen Medien, die auf einen einströmen und man gar nicht mehr so genau rauskommt, was ist jetzt richtig, was ist jetzt wahr und was nicht. Und in dem Ganzen irgendwie ist auch noch Gott. Vielleicht. Und die verschiedenen Komponenten, ich weiß nicht, ihr könnt noch andere Komponenten hinzufügen. Die strömen einfach, ob man es will oder nicht, auf den Teenie ein oder auf uns ein. Erwartungen, Ansprüche, was auch immer. Und nicht selten kommt es zur Rebellion oder zum Vulkanausbruch. Irgendwie, ich habe keinen Bock mehr auf die Eltern, irgendetwas stimmt da nicht mehr. Die Freunde, die lassen einem sowieso eh nur noch im Stich. Und die Medien, da komme ich auch nicht so genau draus. Da gibt es so viel, ich nehme einfach die Meinung, die mir passt. Und der Beruf, ich weiß ja nicht so recht. Den kann man ja wieder aufhören, wenn es einem nicht passt. Einen neuen Anfang. Und Gott ist irgendwie schwierig zu verstehen. Ich komme da nicht so genau draus, was er von mir will. Und irgendwann steht man so im Leben an einem Punkt, wo man fragt, wohin geht der Weg? Von welchen Sachen lasse ich mich beeinflussen? Von welchen Sachen? Irgendwie hat man manchmal das Gefühl, man ist wie ein Spielball von der Umgebung. Und man fragt sich irgendwie, wer bin ich eigentlich? Jesus hat eine ziemlich klare Aussage oder eine ziemlich klare Vorstellung von dem, was er ist. Wir haben es vorher gehört, er behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ziemlich eine steile Aussage. Vielleicht habt ihr euch im Interview wiedergefunden. Es ist zwar lustig dargestellt, aber die Sachen sind wirklich Realität. Und ich finde es immer spannend und erfreulich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn Emotionen hochgekocht werden. Es lässt das Herz nicht kalt. Da ist Kontra, da ist Pro. Weil dann wissen wir, jetzt geht es ums Wesentliche, jetzt geht es ums Eingemachte. Ich werde heute mit euch den Weg gehen, die drei Behauptungen von Jesus ein bisschen näher anschauen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Fangen wir mit der ersten Behauptung an, ich bin der Weg. Wo Jesus seinen Jüngern sagt, ich bin der Weg, verstehen das die Jünger nicht. Hä? Wie kannst du der Weg sein? Du stehst doch vor uns als Person. Aber später ist Jesus am Kreuz gestorben auf Golgatha, nochmal später auferstanden. Und nach ist den Jüngern die Augen geöffnet worden. Und sie haben verstanden, Jesus ist nicht irgendwie ein Wegweiser in eine richtige Richtung, in einen richtigen Himmel, sondern er ist der Weg in Person. Aber mittlerweile scheint das Geschehen weit weg von uns. Irgendwie auch fern von jeder Realität. Aber trotzdem, das Geschehen, das schon 2000 Jahre lang her ist, ist immer noch, bewegt unsere Herzen. Es ist immer noch kein kalter Kaffee, sondern irgendwie regt es auch etwas in uns an. Weil wir wissen, wenn die Geschichte wahr ist, dann hat sich Gott selber persönlich ans Kreuz genagelt. Und wir fragen uns, warum soll Gott sich selber ans Kreuz nageln? Ihr seid noch nicht 18, gell? Aber bald habt ihr die Autoprüfung, vielleicht. Vielleicht fahrt ihr jetzt mit dem Töffel umeinander, ich weiß es gar nicht. Aber stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Auto und seid unterwegs. und haben richtig gefreut, dass wir jetzt die Autoprüfung haben und fahren. Aber plötzlich steht jetzt so ein Polizist und sagt, winkt euch raus, ihr seid schon genervt, ihr schwitzt, habt Angst. Ihr fahrt raus, der Polizist zeigt an, runterkurbeln, ihr seid natürlich cool, ihr könnt drücken. Das Fenster geht runter. Und der Polizist sagt, ja, sind wir heute ein bisschen schnell gefahren, hä? Und du kommst in die Schweiz und sagst, ja, vor mir war ein Lastwagen gewesen. Ich habe die Schilderung nicht gesehen, es tut mir mega leid, ich werde es nächstes Mal besser machen. Unter uns haben wir ja auch Polizisten. Wir könnten jetzt sie fragen, wie sie würden reagieren. Eigentlich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, oder? Die erste Möglichkeit ist, oder, diesen Jungen muss man mal zeigen, wo der Bart in der Most hat, ich fülle den Strafzettel aus. Und ich stelle dir Buß. Oder die andere Möglichkeit ist, der Polizist sagt, ja, ich habe eh bald Feierabend und es ist wirklich nicht so schlimm gewesen, es ist niemand in Gefahr gekommen, ich drücke mal beide Augen zu. Das ist ja ein ganz einfaches Delikt, aber wie machen wir es denn bei einem Mörder? Dort hat ja der Polizist oder in dem Fall der Richter auch zwei Möglichkeiten. Entweder könnte der Richter sagen, ja, du hast einen Fehler begangen, du wirst verurteilt, dein Leben lang im Gefängnis. Oder er drückt beide Augen zu, weil er weiß, ich halte es nicht aus, dass du das ganze Leben nur wegen dem blöden Mist im Gefängnis musst verbringen. Das Unfassbare am Kreuz ist ja, dass es eine dritte Möglichkeit gibt. Und die dritte Möglichkeit ist nicht, Gott drückt beide Augen zu nach der hässlichen Melodie, vergebe schließlich meinen Beruf. Sondern Gott ist der Polizist, der den Strafzettel ausfüllt und selber zahlt. Gott ist der Mörder, wo die ganze Schuld vom Mörder auf die eigene Schulter packt, aufs Kreuz gegangen ist mit dieser ganzen Schuld und alles dort liegen lassen hat. Am Kreuz passiert also ein Tausch von mir und Jesus. Die Stelle, die eigentlich nur Jesus verdient hat, beziehungsweise die Stelle, die wir eigentlich nur verdient haben, am Kreuz zu sein und sterben, hat Jesus für uns eingenommen. Damit wir die Stelle dürfen einnehmen, die nur Jesus verdient hat, nämlich sein Sohn und seine Tochter sein. Und jetzt ist die Frage, ist das die Wahrheit? Jesus sagt ja ziemlich klar, ich bin die Wahrheit. Aber es gibt doch noch andere Wege, oder? Noch andere Möglichkeiten? Der Pascal hat mir kürzlich erzählt im Teenie-Unterricht, dass im Biologielehrer nur noch Spott und Hohn übrig hat für das Christentum, für die christliche Weltanschauung. Und wenn man den Vater weiterspinnt und auch am Herr Gschiederling glaubt, wo ja ziemlich eine grosse Repräsentation in der Bevölkerung hat, dann ist doch Jesus doch nur ein Reformer gewesen, ein Guter. Und haben die anderen, die übermotivierten Jünger und Anhänger, nicht einfach alles ins Wort von Jesus hineingelegt? Ihr könnt da natürlich das Mikrofon öffnen und vielleicht kommen für euch noch andere Ansprüche oder Einsprachen gegen das Christentum. Der grösste Widerspruch ist ja so der Absolutheitsanspruch. Da sieht man, dass ich die Männchen gezeichnet habe und die anderen nicht ich. Das Männchen steht fürs Judentum, für den Islam und fürs Christentum. Der springende Punkt beim Absolutheitsanspruch heisst ja, wenn Christen Recht haben und Jesus wirklich Gott ist, dann lieben die Juden und Muslime nicht Gott, wie er wirklich ist. Wenn aber die Juden oder die Muslime Recht haben, und Jesus nur ein Prophet und ein Lehrer war, dann lieben sie Gott nicht, wie er wirklich ist. Und jetzt sagt der Herr Friede in unserem Interview, hey Leute, macht euch keinen Stress. Er steht da unten und sagt, wichtig ist doch einfach, dass wir an Gott glauben und im Übrigen Liebe praktizieren. Dass einer von denen der Wahrheit näher kommt, ist intolerant. Jetzt kommt mein Denkangebot. Kurze Philosophie heute Morgen. Der da unten, ich nenne ihn jetzt mal, in unserer Gesellschaft redet man ja von Pluralismus, ganz viele Wege sind möglich. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Pluralist mit P. Und er sagt, es gibt verschiedene Wahrheiten, jeder hat seinen Teil. Dass eine richtig ist, da glaubt er nicht. Aber das Problem ist mit dieser Argumentation, sie kommt wie ein Bumerang wieder zurück. Weil er steht da und sagt, ich sehe die ganze Wahrheit. Jeder nur ein Teil. Aber das gilt doch auch für ihn. Oder in anderen Worten können wir sagen, es ist doch, wenn wir mal ehrlich sind, es ist doch anmaßend zum Behaupten, dass eine Religion richtiger ist als die andere und die andere noch zu ihnen zu bekehren. Das höre ich immer wieder. Und jetzt könnt ihr zurückantworten und fragen, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn wir schon mal ehrlich sind, dann ist deine Aussage, die du jetzt gemacht hast, mit dieser Aussage hast du behauptet, dass deine Aussage die einzig richtig und die einzig wahr ist. Und mit dem ist eigentlich auch ein Absolutheitsanspruch. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es sogar noch mehr, weil du sagst, dass dein Weg noch besser ist als der andere, also er ist sogar noch überheblich. Also wir stellen fest, wir können noch viel argumentieren, ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden, unter dem Strich, wenn es um Religion oder Glaube geht, sind wir immer ausgrenzend. Und ob das die Wahrheit ist, hängt davon ab, ob wir glauben, ob Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Weil das ist ein Ereignis ohne menschlichen Einfluss, ein völlig objektives Geschehen, die absolute Wahrheit. Und ich glaube, wir können die Botschaft erst fassen, wenn wir daran glauben und wenn wir die Botschaft leben, weil dann wird sie zu unserer Wahrheit. Aber als Teenie hat er jetzt gefragt, ja super, und was bringt es mir jetzt? Fertig philosophiert. Oder noch präziser, was bringt mir Jesus? Die Antwort ist viel mehr, als ich je hoffen kann. Oft haben wir ja Gott so im Bild als Spaßverderber oder Gott ist der, der alles verbietet. Ich glaube, wenn wir so ein Bild irgendwie im Kopf haben, dann haben wir Gott noch nicht richtig kennengelernt. Weil der dritte Punkt, wo Gott sagt, er sagt, ich bin das Leben. Und wenn wir uns zurückerinnern an die Anfangssituation, Spielball von der Umgebung, hin und her gerissen von den verschiedenen Erwartungen, Ansprüchen, die an uns herangetragen werden, es ist nicht zum Aushalten, es zerreißt einem fast. Also eigentlich weit weg von jeder Lebenslust und Lebensfreude. Aber Jesus sagt, ich bin das Leben. Er wird das Leben dir in Fülle schenken. Nehmen wir zum Beispiel als Medien. Die Medien behaupten, wenn du genug Status hast, dann bist du ein Geliebter, dann bist du hast du das, was du brauchst. Aber an der Fußballer-Weltmeisterschaft wird einmal mehr klar, was Status eigentlich bedeutet. Ein Idol, das hoch gejubelt wird, aber plötzlich wird er zum Buhmann erklärt, weil er die Leistungen nicht bringt. Jesus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Nicht der Status kommt nicht darauf an, was ich bringe oder mache, sondern was ich in Jesus bin. Weil der springende Punkt ist, am Kreuz passiert nicht nur der Tod von Jesus, sondern wir haben eine neue Identität in Gott, in Christus. Wir sind seine Kinder. Und das bedeutet auch für unsere Freunde, die Ansprüche, die sie an uns haben. Es ist egal, was die Freunde für Ansprüche haben. Es ist egal, welche Erwartungen sie an euch haben. Wichtig ist, dass ihr den Freund in Jesus Christus habt. Merken Sie, wie befreiend das ist, nicht allen den Ansprüchen zu genügen, nicht immer alles machen, was die anderen sagen. Wie befreiend ist es doch, dass wir allein Jesus genügen müssen und er sagt, ihr könnt es gar nicht. Ich habe es für euch gemacht. Der Beruf ist nicht etwas, das man machen muss, sondern der Beruf ist etwas, das Gott uns geschenkt hat. Er hat uns Gaben gegeben, wo wir verschiedene Sachen machen können. Ihr seid so super talentiert und ich wünsche mir, dass ihr die Gaben, die ihr habt, im Studieren oder in der Lehre, dürft auch zu Gottes Ehre leben, dass ihr die Gaben, die ihr von Gott bekommen habt, freudig dürft in eurem Beruf machen. Ältere ist ja so eine Sache. Ist auch nicht immer einfach, wenn man auch keine Eltern hat oder ein schwieriges Verhältnis zu den Eltern hat. Mit der Botschaft von Jesus Christus haben wir einen guten Vater im Himmel. Haben wir wahre Eltern, die uns nie im Stich lassen, die uns begleiten auf all dem Weg. Und das ist auch die Vers, die wir euch mitgegeben haben. Die drücken das ja genau auch aus. Und ich wünsche mir mega von Herzen, dass ihr euer Lebenshaus auf Jesus Christus, auf dem Fundament aufbaut. Weil es wirkt einfach befreiend. Und Gott möchte dich von dieser Last, von den Eindrücken, die überall herkommt, befreien und dir den Weg freimachen. Jetzt fehlt mir eigentlich noch das letzte Zettel, und zwar Gemeinde. Gemeinde können wir auch noch dazu nehmen. Und ich wünsche mir, dass ihr die Gaben, die ihr von Gott bekommen habt, auch in der Gemeinde reinbringen dürft. Und Ideen, die ihr habt, lustige, spezielle Ideen, bringt die, euch braucht es. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, hast du uns wunderbar gemacht. Und Herr, zu jeder Zeit von dieser Geschichte, seit du, Jesus, auf dieser Welt warst, sind immer wieder Widersprüche gegen dich erhoben worden. Immer wieder Einsprüche. Doch immer wieder haben wir entdecken und ich habe selber auch erfahren, dass bei dir wahres Leben die Wahrheit du bist und dass du auch der Weg bist. Ja, dass du auch das Leben über den Tod hinweg willst schenken. Dass wir bei dir eines Tages ewig leben dürfen. Herr, und ich bitte dich, dass wir diese Perspektive dürfen immer wieder neu einnehmen dürfen, dass du unser Lebenshaus bist und dass du uns befreien willst von all den Einflüssen, die immer auf uns einströmen. Herr, hilf uns, unseren Blick immer neu auf dich auszurichten. Dass wir auch in unserem persönlichen Leben dürfen erkennen, dass du die Wahrheit bist. Amen.